Und wir starten heute deiner neuen Predigtserie, die eigentlich gar nicht so neu ist. Es ist die Fortsetzung der Galaterbriefserie. Wir haben die gestartet 2022 mit Galater 1 und 2, letztes Jahr Galater 3 und 4. Und jetzt, September und Oktober, kommen wir zu Galater 5 und 6. Es sind 8 Predigten. Es ist so unglaublich wichtig, was Paulus hier schreibt, dass wir uns Zeit nehmen, tief gehen. Ihr profitiert am meisten, wenn ihr eure Bibel dabei habt, in die ihr auch hineinschreiben könnt, die ihr anmalen könnt. Ihr profitiert am meisten, wenn ihr einen Notizblock vielleicht dabei habt oder irgendwo, wo ihr etwas mitschreiben könnt. Wir werden die Verse gemeinsam lesen und dann werde ich es auslegen. Und heute beginnen wir mit dem Thema das Evangelium und die Freiheit frei vom Gesetz. Ich möchte meine Predigt starten mit einem Zitat, das ich gerade diese Woche gelesen habe. Das Gesetz sagt, wer du bist, wird bestimmt durch dein Tun. Die Gnade sagt, wer du bist, bestimmt, was du tust. Ich möchte den Predigttext lesen. Galater 5, 1 bis 5. Da steht: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Jesus sagt, vor allem auch Johannes 8, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes macht frei. Nun, was für eine Freiheit meint denn die Bibel, wenn sie sagt, dass Christus uns frei macht? Vielleicht so grob zusammengefasst könnte man sagen, Freiheit in der Bibel meint Freiheit von und Freiheit zu. Christus befreit uns von der Sünde, also dass wir die Sünde tun müssen. Es steht da Galater 5, Vers 19, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen, und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt kommt Christus und er befreit uns davon, diese Sünden tun zu müssen. Und er befreit uns, so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und zwar steht Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also Jesus befreit uns vor dem zu tun, was uns zerstört, was andere zerstört, was die Umwelt zerstört, was letztlich die Beziehung zu Gott zerstört. Und Jesus befreit uns, dass wir so leben können, dass es gesunde Beziehungen gibt, gesundes Verhältnis zu uns selbst. Eine tiefe Beziehung zu Gott. Und jetzt, und darum geht es vor allem in Galater 5, 1, befreit Christus uns auch vom Gesetz. Und das Gesetz, das meint das, was Gott von uns fordert. Zum Beispiel können wir da die 10 Gebote nehmen. Und Gott fordert von uns, dass wir nicht die Ehe brechen, dass wir nicht stehlen, dass wir nicht lügen, dass wir keinen anderen Gott haben als Gott. Und jetzt befreit uns Christus vom Gesetz, von dem, was Gott von uns fordert. von den 10 Geboten. Christus befreit uns davon, von dem, wenn wir wissen, Gutes zu tun. Und wir tun es nicht, ist es auch Sünde. Auch dieses Gesetz, da befreit uns Christus davon, dass wir das tun müssen, um von Gott angenommen zu werden. Das Gesetz fordert von uns, dass wir absolut heilig leben, in Taten, Worten und Gedanken. Und ich möchte euch mal fragen, ist euch das heute Morgen so gelungen? Als ihr zu Hause wart, habt ihr nie einen schlechten Gedanken gehabt? Dass ihr dahin kamt, gerade wenn man Kinder hat, oder? Gerade gestern Abend wieder gelesen, wie viele Menschen erst richtig merken, wie sie sind, wenn sie Kinder haben. Oder? Mir sagte kürzlich eine junge Frau, weißt du, bevor ich Kinder hatte, hatte ich schon den Eindruck, ich bin ein guter Mensch und es reicht wahrscheinlich schon selbst in den Himmel, aber seit ich Kinder habe. Wow, wow. Oder man merkt es vielleicht, man, und Christ, Gott fordert im Gesetz von uns, dass wir immer absolut heilig und sündlos leben, in Gedanken, in Worten, in Taten. Und jetzt kommt Christus und er befreit uns vom Gesetz, das wir ja eh nicht einhalten können. Und er befreit uns davon, von diesem Denken, dass wir Gutes tun müssten, um von Gott angenommen zu sein. Oder vielleicht so der Gedanke, ich muss unbedingt die Bibel lesen, sonst nimmt Gott mich nicht an. Ich möchte mal fragen, wer hat in der letzten Woche an einem Tag nicht die Bibel gelesen? Also ich müsste hier aufstrecken. Und jetzt denkt ihr, was für ein schlechter Pastor. Ja, an einem Tag habe ich tatsächlich nicht gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Das ist so das Gesetz in mir und jetzt denkt man dann so, oh, ich habe heute nicht die Bibel gelesen, jetzt gelingt mir diese Prüfung nicht, wahrscheinlich, weil ich nicht die Bibel gelesen habe. Das ist genau dieses Gesetz in uns. Ich muss, um von Gott geliebt zu werden, um von Gott angenommen zu sein. Gott kann mich unmöglich lieben. Und jetzt kommt Christus und er befreit uns von diesem Gesetz. Und wie hat er uns davon befreit? Indem er selbst unter das Gesetz gekommen ist. Galater 4,4, da steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Christus kommt unter das Gesetz und er erfüllt das Gesetz. Denn kein Mensch kann jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Das Gesetz ist ja wie ein Spiegel, das mir ständig vorhält. Hey, du schaffst es nicht. Oder das Gesetz ist das, was Gott von mir fordert. Und Gott fordert es wirklich von mir, dass ich die 10 Gebote einhalte. Dass ich das tue, wenn ich weiß, Gutes zu tun, dass ich es auch tue. Das fordert Gott wirklich von mir. Und jetzt kommt Jesus und er erfüllt das Gesetz. Also er tut das, was Gott von jedem von uns fordert. Und Jesus tut es absolut perfekt. Jesus hat sich an jedes Gebot gehalten. Jedes einzelne Gebot. Hat nie gesündigt in Taten, in Worten, nicht mal in Gedanken. Hat nie gesündigt. Und hat nur getan, was Gott gefällt. Und dann, obwohl Jesus so perfekt gelebt hat und obwohl man keine Schuld bei ihm fand, hat Jesus die Todesstrafe bekommen. Und die Bibel sagt uns, das ist genau die Strafe, die wir Menschen verdienen würden, weil wir uns nicht an das halten, was Gott von uns will. Wisst ihr, das ist kein Spaß. Manchmal singen wir so schöne Lieder wie dort auf Golgatha, oder? Wunderschön. Das ist kein Spaß. Da ist Blut geflossen. Da ist jemand gestorben, da hat jemand gelitten. Es ist kein Spaß mit diesen Geboten. Gott fordert das von uns. Jesus starb am Kreuz und er trug den Ungehorsam, nicht seinen Ungehorsam, sondern meinen Ungehorsam. Weil ich so oft nicht lebe, wie es Gott gefällt. Also Jesus lebte so, wie wir eigentlich leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Und er starb die Strafe, die wir verdient hätten, weil wir so oft nicht leben, wie wir leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Und das ist das Evangelium. das Evangelium und ich darf jetzt auf Christus vertrauen. Ich darf ihm meinen Glauben, ich darf an ihn glauben, ihm vertrauen, darf ihm meine Sünden bringen, darf Jesus als meinen Herrn annehmen und jetzt passiert etwas Unglaubliches. In dem Moment, in dem ich mein Vertrauen auf Christus setze, nimmt Jesus meine Sünden und rechnet sie Jesus Christus an. Und er nimmt die Gerechtigkeit von Jesus und rechnet sie mir an. Und ich darf jetzt vor Gott sein. Absolut heilig, tadellos, sündlos. Steht auch in Römer 3. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Nämlich unabhängig vom Gesetz. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der sich bemüht, sich abkrampft. Nein, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Was für eine Freiheit. Ich muss nicht. Ich bin einfach so angenommen. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Gott betrachtet mich als absolut heilig, sündlos, tadellos, perfekt. Also Gott schaut mich so an, wie ich einmal sein werde. Und das verändert unser ganzes Leben. Stell dir mal vor, du glaubst das wirklich tief in deinem Herzen. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was er getan hat. Und jetzt wirst du an deinem Arbeitsplatz unfair kritisiert. Wirklich heftig. Und weißt du, wenn du jetzt denkst, mein Wert hängt an dem, was ich tue, das zerstört. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin ja nichts wert. Wenn mein Wert aus dem kommt, was ich tue, dann werde ich kritisiert und wer bin ich überhaupt noch? Aber wenn ich weiß, ich bin in Christus geliebt, ich bin angenommen, muss nichts tun, dann tut diese Kritik auch weh, logisch. Aber sie verändert nicht meine Identität. Sie verändert nicht mein Sein. Sie ändert nichts an meinem Wert. Oder vielleicht hast du schon heftig versagt. Nicht einfach nur ein bisschen da, weiß auch nicht, ein bisschen gesündelt, wie das ja jeder macht, oder? Und wirklich so, dass man sagen muss, auch wenn man nicht gläubig ist, das geht überhaupt nicht, was du da getan hast. Und vielleicht wolltest du es anfangs noch verheimlichen, dass es niemand mitbekommt. Es war so peinlich jetzt, was du getan hast. Und dann kam es doch ans Licht. Und jetzt, wenn du so denkst, es hängt an mir, was ich tue, dann bist du jetzt wahrscheinlich am Boden zerstört. Denkst, gerade ich, wie konnte ich nur so etwas tun? Das hätte ich mir nie zugetraut. Aber wenn du weißt, mein Wert hängt an dem, was Christus getan hat, dann wirst du jetzt zu dem stehen. Sagst, ja, das war nicht gut, das war falsch. Ich muss dazu stehen, ich muss auch die Konsequenzen tragen. Aber es ändert nicht meinen Stand vor Gott. Er sieht mich immer noch so an, wie ich einmal sein werde. Absolut sündlos, heilig, perfekt, weil Christus mir immer wieder die Sünden vergeben will. Und das ist das, was Paulus hier den Galatern einmal mehr wirklich eintrichtern will. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Geht nicht mehr unter das Holz, das da diese Nutztiere, unter das sie sich beugen mussten und dann im Gleichschritt gehen und keine Freiheit mehr hatten. Das Gesetz, das sagt, du musst und du musst und du musst und sonst bist du nichts wert und sonst bist du nicht angenommen. Geht nicht mehr zurück unter dieses Joch der Sklaverei. Geht nicht mehr zurück ins System, wo ihr müsst, damit Gott mich annimmt, damit ich mich wertvoll fühle, damit. Und jetzt kommt die Begründung. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Die Beschneidung, das war ja die operative Entfernung der Vorhaut am Glied des Mannes. Das ist eigentlich eine krasse Aussage, die Paulus hier macht. Wenn ihr euch beschneiden lasst, könnt ihr es euch schenken mit dem Glauben. Könnt ihr es gerade vergessen. Christus nützt euch nichts, ihr fallt aus der Gnade. Und ich habe mir so überlegt, Paulus, was hast du gegen diesen operativen Eingriff? Der Punkt ist, es geht nicht um die Beschneidung im operativ-medizinischen Sinn, sondern um das, was damit zusammenhängt. Ich muss ein bisschen ausholen. Die Beschneidung, es war im Volk Israel ein unglaublich wichtiges Bundeszeichen. Und vor allem so im 6. Jahrhundert vor Christus, als das Volk Israel im Exil war in Babylon, alle um sie herum waren Heiden, da hat man ganz bewusst die männlichen Säuglinge beschnitten als Bekenntniszeichen, als Erkennungszeichen. Diese Person, also nur die Männlein, oder? Diese Jungen, die gehören zum Volk Gottes. Ja, die Mädchen sind auch einfach so dazugehört. Das war ein ganz wichtiges Bekenntnismerkmal. Und die Beschneidung blieb ein wichtiges Bekenntniszeichen. So wichtig, dass König Antiochus IV. Im 2. Jahrhundert, also da die Juden unterdrücken wollte, es verboten hat bei Androhung der Todesstrafe, wenn man weiterhin beschneidet. Das hat man dann trotzdem noch gemacht und manche haben das mit ihrem Leben bezahlt. Und so war die Beschneidung zur Zeit Jesu und Paulus ein unglaublich wichtiges Merkmal. Die Beschneidung war sogar wichtiger als der Sabbat oder andere Gebote. Man weiß von Aussprüchen wie groß ist die Beschneidung. Oder ich habe eine Aussage gefunden aus dieser Zeit, da steht so, Beschnittene fahren nicht hinab in den Gehinom, also in die Hölle. Im Jubiläenbuch 2. Jahrhundert vor Christus steht, dass sogar Engel im Himmel beschnitten wären und dass Adam, Seth und Noah beschnitten zur Welt gekommen sind. Also steht nicht in der Bibel. Also so war die damalige Stimmung so. Und so war auch die Beschneidung bei der Proselytenwerbung sehr, sehr wichtig. Ein Proselyt ist ein Nichtjude, der zum Juden wird. Und wenn es ein Mann war, dann musste er sich beschneiden lassen. Und das, obwohl die Beschneidung von den Heiden als barbarisch, unanständig, pervers und lächerlich betrachtet wurde. Es war auch nicht eine kleine Operation, sondern ein heftiger Eingriff. Ja, damals ohne Narkose, ohne Schmerzmittel. Am dritten Tag oft, wenn das Wundfieber am höchsten war, waren die Männer, die da als Erwachsene noch beschnitten wurden, bewegungsunfähig, völlig hilflos. Ich erinnere die Bibelkenner unter uns an, glaube Dina, dort dieser Stamm, der dann, ja, ihr könnt es nachlesen, Altes Testament. War also unglaublich heftig, diese Beschneidung, sehr brutal. Ich möchte euch auch ein Zitat nicht vorenthalten, das ich im theologischen Wörterbuch des Neuen Testaments gefunden habe. Ich zitiere wörtlich: Kein Wunder, dass Frauen leichter Proselyten wurden als Männer und die Überzahl gewannen. Und so haben sich jetzt zur Zeit des Paulus gab es jetzt innerjüdisch eine riesige Diskussion. Innerjüdisch. Und zwar gab es die gesetzlichen Juden, die judaisierenden Juden und die gesetzesfreieren Juden. Und die haben da gestritten, ja, kann man denn nicht auch zur Synagoge, zur Gemeinde dazugehören, wenn man nicht beschnitten ist? Und die Strengen sagten, nein, das geht nicht. Entweder man ist beschnitten, dann ist man Jude, oder man ist nicht beschnitten, dann ist man kein Jude. Und die strenge Richtung sagte wie, es ist egal, was du im Herzen glaubst. Solange du äußerlich nicht beschnitten bist, bist du auch kein Jude und immer noch unter dem Zorn Gottes. Und die Hölle ist dir auf sicher. Egal, was du glaubst, dein religiöser Status ändert sich erst durch die Beschneidung. So war man zum Beispiel in Jerusalem, in Israel, wo ja alle beschnitten waren, sehr, sehr streng. Im heidnischen Umfeld aber wurde man immer ein bisschen liberal oder so. Und so gab es dann plötzlich auch Halbproselyten. Und jetzt kam diese Diskussion, die da innerjüdisch geführt wurde, in die Gemeinde. Denn innerjüdisch wurde jetzt von den Strengen gesagt, wir dürfen das nicht einfach so hinnehmen, dieses Halbproselytentum. Ein halber Proselyt geht nicht. Ich habe mich so erinnert an meine Aussage, die ich manchmal mache, so, also ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Vielleicht hätte man damals gesagt, ein halber Proselyt ist ein ganzer Schwachsinn. Ja, es geht nicht.
Und nun sind wir in der Region Galatien und es kommen Heiden zum Glauben an Jesus. Und von ihnen wird nun verlangt, dass sie zusätzlich zum Glauben an Christus sich auch noch beschneiden lassen, um wirklich gerettet zu sein. Es geht bei dieser Frage also nicht um einen medizinischen Eingriff. Das ist kein Problem. Paulus hat ja auch Timotheus noch beschnitten, um den Juden ein Jude zu werden, um sie zu gewinnen. Es geht hier nicht um den medizinischen Eingriff. Das ist kein Problem, wenn jemand beschnitten ist oder nicht. Es geht um die Frage, wie werde ich gerettet? Werde ich gerettet durch Glauben allein oder durch irgendein Werk? Und ich denke, bei uns, das habe ich es lange ausgeführt mit der Beschneidung, wahrscheinlich kein Thema, oder, für uns? Oder wer ist da und sagt, als ich zum Glauben an Jesus gefunden habe, hat man mir gesagt, also die Männer unter uns, jetzt musst du dich noch beschneiden lassen, wenn du es noch nicht bist. Niemand, oder? Oder hat irgendjemand mal eine Diskussion mitverfolgt, Bereich Evangelisation, wo gesagt wurde, aber wann muss dann auch noch die Beschneidung erwähnen? Nein, das ist für uns kein Thema. Und jetzt könnten wir denken, Matthias, was predigst du so lange über etwas, was uns überhaupt nicht betrifft? So dumm, die Zeit, die du jetzt da brauchst. Und ich sage dir, wenn du so denkst, hast du nicht verstanden, was Paulus gesagt hat. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, über das, was Paulus hier mitteilt, desto mehr habe ich gemerkt, wow, das betrifft sogar mich. Es geht nämlich hier um so den Gedanken, du kannst nur gerettet werden, wenn du an Christus glaubst und dich beschneiden lässt. Und Paulus sagt, ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Alles müsstest du dann halten. Und heute könnte man vielleicht denken oder sagen, hey, du kannst nur gerettet werden, wenn du an Christus glaubst und ein sozial gutes Leben führst, guter Mensch bist. Trage Sorge zu deinen Mitmenschen, trage Sorge zu deiner Umwelt, betätige dich humanitär, nur so kannst du gerettet werden. Das liberale Evangelium. Du solch guter Mensch bist, bist du gerettet. Oder vielleicht die konservativere Version. Du kannst nur gerettet werden, wenn du an Christus glaubst und Gottes Gebote einhältst. Und jetzt könnte man alles Mögliche einfügen. Du kannst nur gerettet werden, wenn du Gottes Gebote einhältst, also nicht rauchst. Wenn du rauchst, kannst du nicht gerettet werden. Du kannst nur gerettet werden, wenn du an Jesus glaubst, aber nicht tätowiert bist. Du kannst nur an Jesus kannst nur gerettet werden, wenn du auch nicht gepierst bist. Du keinen Sex vor der Ehe hast. Keine Rock-Pop-Musik hörst. Als Frau keine Hosen anziehst. Und wehe, wenn du nach deinem Tod dich kremieren lässt. Dann kommst du auch nicht in den Himmel. Wenn das deine Angehörigen dann machen, die bestatten dich ja, kannst dich ja nicht selbst bestatten. Oder wenn du keine Sucht hast, nur dann kannst du gerettet werden. Du noch eine Sucht hast, dann kannst du nicht gerettet sein. Und da kommt vielleicht so ein Satz, wo man sagt, und weißt du was, Jesus Christus kommt wieder. Und wenn er dich in diesem Moment in einer Sünde erwischt, dann bist du nicht dabei bei der Entrückung. Das ist so das, die konservative Form der Gesetzlichkeit. Oder vielleicht noch ein bisschen evangelikaler. Du kannst nur gerettet werden, wenn du an Christus glaubst und täglich in der Bibel liest, betest, den Zehnten gibst, am Gebetsabend teilnimmst, evangelisierst oder was auch immer. Und jetzt bitte beachtet, und das ist mir ganz wichtig, nicht, dass die Tomaten bald fliegen. Bei dieser Aufzählung gab es manches, das ist meines Erachtens klar Sünde, und das hasst Gott. Und er verabscheut es abgrundtief. Es gibt anderes, das denke ich, ist für Gott weniger ein Problem. Und es gibt vieles, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist super und ich finde es genial, wenn du ein gutes Leben führst, wirklich. Ich mag sozial engagierte Menschen, die mir Gutes tun. Wirklich. Ich mag auch, wenn du Gottes Gebote hältst, unbedingt. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und ich Ich meine, es gibt keine wichtigeren und besseren Gewohnheiten, als täglich in der Bibel zu lesen, zu beten, großzügig ins Reich Gottes zu geben. Und darum sage ich es auch heute. Bitte lest in der Bibel, besten jeden Tag, macht das. Es gibt keine bessere Gewohnheit. Bitte gebt ins Reich Gottes, gebt in unsere Gemeinde. Ja, jetzt denkt ihr, oh, wieder mal der Lohn sicherer. Nein, mein Lohn ist sicher. Gibt keinen Franken mehr, wenn ihr etwas gebt. Auch keinen weniger, wenn ihr nichts gebt. Aber ich glaube, wir können noch so viel mehr bewegen, wenn hier ins Reich Gottes gegeben wird. Und wir können Menschen erreichen und uns einsetzen dafür, dass Menschen Jesus ähnlicher werden und etwas bewegen. Und ich sage euch, bitte kommt nächsten Mittwoch an den Gebetsabend. Es gibt keinen wichtigeren Anlass in unserer Gemeinde. Wenn es irgend möglich ist, von der Arbeit, von der Familie, kommt, betet mit. Ich glaube, es wäre noch so viel mehr möglich, wenn noch viele, viele mehr sich noch viel stärker für Jesus und sein Reich einsetzen würden. Ich glaube, wir könnten hier in dieser Region noch Gemeinden gründen. Wir könnten noch Evangelisationen durchführen, Menschen zu Jesus führen. Und jetzt, weil ich dieses große Anliegen habe, könnte ich geneigt sein zu predigen. Und wisst ihr was, wenn ihr das tut da, dann nimmt Gott euch an. Dann seid ihr geliebt. Dann seid ihr gerettet. Aber wisst ihr, wenn du das nicht tust, wahrscheinlich verlierst du das Heil dann. Das kommt mir manchmal so vor, als würden wir denken, und da sind wir wahrscheinlich einig, zum Glauben an Jesus Christus findest du nur durch Gnade. Kannst du nichts tun, um gerettet zu werden. Aber sobald du gerettet bist, musst du es noch abzahlen, was Jesus für dich getan hat. Und wehe, wehe, es reicht dann nicht ganz. Und ich könnte jetzt geneigt sein, genauso in diese Kerbe zu schlagen. Und sagen, wisst ihr was? Ihr müsst, sonst seid ihr wahrscheinlich nicht gesegnet. Das kann gar nicht sein. Und so, und mein Ziel, mein Motiv wäre ja gut. Oder mein Wunsch wäre, dass etwas bewegt wird. Aber das wäre Gesetzlichkeit. Und es wäre eine Lüge. Denn geistliche Übungen, Gewohnheiten, so gut sie auch sind, bringen uns nie, nie, nie in den Himmel. Nie. Etwas, was ich tue, bringt mich nie in den Himmel. Paulus sagt hier, wenn ihr das denkt, dann müsst ihr aber das ganze Gesetz halten. Nicht einfach nur dieser eine Punkt, der euch gerade gelingt. Dann seid ihr das ganze Gesetz zu tun schuldig. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Wenn wir auch nur den kleinsten Eindruck haben, zu Christus braucht es noch, um gerettet zu werden, dann falle ich aus der Gnade und bekomme dieses unverdiente Geschenk nicht, weil es ist ja kein unverdientes Geschenk mehr. Ich muss mir ja verdienen. Ihr fallt aus der Gnade. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Es steht, wir warten, nicht wir strampeln uns ab, dass wir die Gerechtigkeit bekommen. Wir warten durch den Geist. Mit der Bekehrung schafft Gott ja die Wiedergeburt. Und er schenkt uns damit auch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es nun, der die Frucht des Geistes bewirkt. Und das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Ich muss nichts tun, um gerettet zu werden. Gott tut alles und er gibt mir seinen Geist, der in mir die Frucht des Gehorsams bewirkt. Ist Frucht, ist nicht Werk. Und es steht da, auf die man hoffen muss, die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Jetzt, wenn wir das Wort hoffen lesen, denken wir, ja, ich hoff's einmal. Das ist sehr unsicher im Deutschen. Das griechische Wort für hoffen ist aber eine absolut sichere Gewissheit. Und worin liegt unsere starke Hoffnung begründet? Liegt die in mir? In meinem Tun? In meinem Verhalten? Ich kann euch sagen, wenn meine Hoffnung für die Ewigkeit auch nur einen Millimeter in mir selbst begründet ist, dann bin ich jetzt nicht sicher, ob ich es schaffe. Dann könnte ich jetzt, wisst ihr, das, Leben spielt manchmal so verrückt. Und ich habe noch niemand kennengelernt, der bei der Trauung an die Scheidung gedacht hat. Es gibt manchmal so unglaublich schwere Wege, selbstverschuldet auch. Ja, nicht nur, vielleicht auch, wie auch immer, muss da nicht in die Tiefe gehen. Aber manchmal ist man plötzlich an einem Punkt, da denkt man, da wäre ich irgendwie, habe ich mir nie zugetraut, da zu landen. Wenn es jetzt an mir liegen würde, mein Heil zu sichern, ich glaube, die wenigsten von uns würden das schaffen. Unsere Kraft reicht nicht. Wir hatten keine absolut starke Gewissheit. Und so ist das übrigens in allen Religionen und Denksystemen, die auf Leistung aufgebaut sind. Man muss und man ist sich letztlich nie ganz sicher, ob es reicht. Ich hatte diese Woche jemand aus unserer Gemeinde darauf hingewiesen, dass sie im Allgemeinunterricht so hatten von Religion und dann hat er so die Frage gestellt zu den muslimischen Mitschülern: Und reicht's? Und die kamen zur Antwort: Nein! Nein, reicht nicht. Oder? Wenn man ganz ehrlich ist, nein, es reicht nicht, wenn es auf mich ankommt. Meine Hoffnung liegt nicht in mir, sie liegt in Christus. Weil Jesus genügt, weil Jesus alles vollbracht hat, weil es außer Jesus nichts braucht, darum darf ich hoffen. Ich möchte euch etwas mitgeben heute. Wir haben uns unsere Erlösung nicht durch unser Verhalten verdient und wir können sie auch nicht durch unser Verhalten verlieren. Das wäre Gesetzlichkeit sonst. Vielleicht ruft jetzt jemand schon lange gerne dazwischen so: Matthias, halt, pass auf! Du predigst zu stark die Gnade, pass auf! Das kann dazu führen, dass wir liberal werden hier. Dass Menschen plötzlich denken, ich kann ja leben, wie ich will. Und dann beginnen sie zu sündigen und alles ist nur noch erlaubt. Anything goes und so. Matthias, pass auf, was du da predigst, ist gefährlich. Wenn du so denkst, vielleicht denkst du so, das Evangelium wird zu deutlich gepredigt hier, dann könnte es sein, dass du nur wenige Zentimeter von der Gesetzlichkeit entfernt bist oder schon voll drin. Ich glaube, wir können das Evangelium nicht zu deutlich predigen. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr gerne Predigten hört, in denen ganz klar gesagt wird, wie andere schlecht leben. Oh, diese Predigten haben Klickzahlen, ich sage euch. Man muss nur sagen, wie die Welt heute schlecht ist, wie das System der Politik schlecht ist. Das geht immer durch die Decke, immer. Wir lieben es, wenn das Gesetz gepredigt wird für die anderen. Wir lieben es, wenn den anderen mal gesagt wird, wie schlecht sie sind. Und wenn du so vielleicht auch hier dazu neigst, dann möchte ich dir ganz liebevoll den Hinweis geben, vielleicht bist du nur wenige Zentimeter von der Gesetzlichkeit entfernt oder schon voll drin. Wisst ihr, ich kenne keinen einzigen Christen, wirklich keinen, der das Evangelium zutiefst verstanden hat und dann sagt, okay, jetzt sündige ich weiterhin drauf los. Ich kenne keinen Christen, der so denkt, der wirklich das Evangelium verstanden hat. Keinen. Warum? Weil wenn ich verstanden habe, wie das Evangelium ist, dass Christus für mich sterben musste, weil ich so schlecht bin, dann bewirkt das in mir eine unglaubliche Liebe zu diesem Gott. Und ich bekomme ihn richtig lieb. Ich glaube, wer so denkt, so im Sinne von, ich kann ja leben, wie ich will, ist ja alles egal, der hat ein falsches Gottesbild. Der glaubt an einen Gott, der nicht will, was ich will und will, was ich nicht will. Spaßbremser Gott. Der will alles nur das langweilige Zeugs von mir und oh, das, was ich wollte. Partys, Saufen, Ehebruch oder was auch immer du denkst, tief in deinem Herzen. So unfair, dass ich das nicht tun darf, was die anderen tun dürfen. Ich glaube, du hast ein falsches Gottesbild und ein falsches Bild von Sünde. Man denkt, Sünde tut gut, Sünde macht Spaß, Sünde macht frei. Jesus sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Liebe Freunde, liebe Geschwister, der Teufel möchte uns ständig einreden. Sündige und du findest Glück. Sündige und du wirst frei. Sündige und es geht dir besser. Der Teufel will uns ständig einreden, dass die Sünde uns glücklicher macht als Gott. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Aber Jesus Christus ist gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Ich möchte euch fragen, wenn ihr so denkt, dass Sünde jetzt der richtige Weg wäre, macht das wirklich glücklich? Es ist nicht vielmehr so, dass es uns zerstört, unsere Mitmenschen, die Beziehung zu ihnen zerstört, unsere Umwelt zerstört und letztlich auch die Beziehung mit Gott beeinträchtigt, wir uns ihm nicht mehr nahe fühlen, wie eine Mauer aufgebaut wird zwischen uns und Gott. Sünde zerstört, macht gefangen, will immer mehr. Das Evangelium aber führt immer zum Gehorsam. Aber ich gehorche jetzt nicht mehr aus Angst, dass ich in die Hölle kommen könnte. Ich gehorche nicht mehr wegen der Belohnung, damit ich den Himmel bekomme. Und ich gehorche aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und ich mache, was Gott will. Und wenn ich anfangs gesagt habe, Christus befreit uns vom Gesetz, dann meint das nicht, er befreit uns, dass wir einfach so leben können, wie wir wollen oder so, in der sündigen Ader, sondern es meint, Christus befreit uns vom Weg, durch das Gesetz gerettet zu werden. Und er befreit uns, dass wir tun können, was Gott von uns will. Aber das ist am nächsten Sonntag die Predigt, Galater 5, 6 bis 15, wo es dann um die Liebe geht, zu der Christus uns befähigt. Ich möchte beten. Jesus, dieser Text, der fordert mich sehr heraus. Im ersten Moment dachte ich, ja, kein Problem. Aber ich merke, wie tief immer noch Gesetzlichkeit auch bei mir schlummert. Wie schnell ich den Gedanken habe, aber ich muss doch, sonst bin ich nicht mehr geliebt, nicht mehr wertvoll, nicht mehr angenommen. Und ich bitte dich für unsere Gemeinde, Jesus, dass wir das Evangelium ins Zentrum setzen. Du hast alles für uns getan und du vergibst uns alles, was wir getan haben. Und ich bitte dich, dass dieses Evangelium uns total verändert von innen heraus und wir frei sind, dir zu dienen von ganzem Herzen. Und jetzt nicht mehr sagen, ich muss, sondern ich will. Oh, ich will dir dienen von ganzem Herzen. Jesus, bitte setze frei deinen Geist, dass wir tun können, was du von uns möchtest. Amen.